Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen bei Geschlechterdifferenzen. In diesem Podcast geht es um Fragen wie: Was ist Geschlechterforschung? Wer macht das? Und was bringt sie der Gesellschaft? Heute werfen wir einen Blick in die Kunstgeschichte, genauer gesagt in die Geschichte der Architektur. Zu Gast ist Laura Hindelang. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern und leitet dort die Abteilung Architekturgeschichte und Denkmalpflege. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Monika. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Laura, seit letztem Jahr bist du auch Präsidentin der Bernischen Denkmalpflegestiftung. Diese Stiftung engagiert sich für den Erhalt, die Erforschung und die Vermittlung des baukulturellen Erbes im Kanton Bern. Was ist genau ein baukulturelles Erbe?
Gute Frage, und ich glaube, es gibt mehr als eine Antwort auf diese Frage, je nachdem vielleicht mit wem man spricht. Aber grundsätzlich, baukulturelles Erbe ist sozusagen das, aus meiner Sicht, das gesamte gebaute, die gesamte gebaute Umwelt, vor allen Dingen auch in der historischen Perspektive. Aber wir verstehen darunter nicht nur das einzelne Gebäude, wie jetzt das Berner Münster oder das Bundeshaus, sondern eben auch das Zusammenspiel zwischen Architektur und Außenraum, also Parks, Landschaftsgestaltung, das Zusammenspiel mit Infrastruktur, Straßen, Brücken und eben das ganze Wissen, die ganze Kultur auch ringsrum, die sozusagen Architektur erst möglich gemacht hat und die eben auch zu ihrer Vermittlung und zu ihrem Erhalt beiträgt, also Denkmalpflege, Restaurierung, Konservierung.
Die Bernische Denkmalpflegestiftung wurde vor über 50 Jahren durch den Kanton, die Einwohnergemeinde und die Burgergemeinde Bern gegründet und kümmert sich, wie gesagt, um die Baudenkmäler des Kantons. Hast du ein Lieblingsbaudenkmal im Kanton Bern?
Also ich habe viele. In dem Fall würde ich darauf antworten, Baudenkmäler, die mir quasi auf dem Heimweg oder sozusagen auch in meiner Freizeit begegnen, die ich sehr schätze. Was ich vielleicht hier nennen würde, ist die Eidgenössische Oberzolldirektion. Die ist da am Mombischuhpark. Quasi so ein Kopfbau, also sozusagen an der Gabel von zwei Straßen, Mombischuhstraße und Mühlemattstraße. Auf der Rückseite ist der Park und es ist ein Gebäude, das in den 1940er Jahren geplant wird, Anfang der 50er Jahre errichtet wird, unter der Leitung des Architekturbüros Hans und Gret Reinhardt. Und ich finde, das ist städtebaulich extrem spannend, weil es ich denke irgendwie immer an den Schmetterling, der so seine Flügel auffaltet und dann gehen da so die zwei Straßen entlang. Man kann von der Seite recht schön reinschauen, sieht das Treppenhaus, man sieht auch die Möblierung. Es hatte bauzeitlich auch Kunst am Bau, also Kunstwerke, die extra für den Bau in Auftrag gegeben wurden. Und eben auf der Rückseite versteckt sich der Park und ich finde, das ist irgendwie eine besondere Situation. Und Hans und Gret Reinhardt waren eine der ersten Büros, also in den 1940er Jahren in Bern, die von einer Frau und einem Mann zusammengeleitet wurden. Und Gret Reinhardt ist sozusagen eine wichtige Person für die Architekturgeschichte.
Laura, seit 3 Jahren bist du nun Assistenzprofessorin für Architekturgeschichte und Denkmalpflege am Institut für Kunstgeschichte hier an der Uni Bern. Ist es üblich, dass die Architekturgeschichte bei der Kunstgeschichte angesiedelt ist?
Ja, also vor allen Dingen historisch betrachtet, die Kunstgeschichte entwickelt sich Ende des 19. Jahrhunderts parallel zu vielen anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen und die Architekturgeschichte, also die Architektur war, wie soll ich sagen, eigentlich ein Hauptbestandteil der Kunstgeschichte. Also viele der Gründerväter, vor allen Dingen Männer der Kunstgeschichte, haben quasi fließend über Kunstwerke wie auch über Architektur geforscht, gearbeitet, geschrieben. Der Trend ist in den letzten Jahrzehnten etwas zurückgegangen. Die Architekturgeschichte verschiebt sich wesentlich stärker an die Architekturfakultäten, also in der Schweiz ETH, EPFL. Umso wichtiger ist es, dass es in Bern nach wie vor diese Abteilung gibt und eben auch mit dieser besonderen Spezialisierung Architekturgeschichte und Denkmalpflege. Und ich würde sagen, von Seiten Studis und generell auch von Forschungsseite ist es toll, dass wir quasi wie Kunst und Architektur beides unterrichten können, beleuchten können am Institut.
Du hast im Vorgespräch erzählt, dass genau das ein wichtiger Grund war, dass du für dein Masterstudium nach Bern gekommen bist, eben dass auch Denkmalpflege dabei ist.
Architektur, ja.
Eben genau, weil hier Kunst- und Architekturgeschichte gelehrt wird. Woher kommt dein Interesse an Architekturgeschichte überhaupt?
Also ich habe meinen Bachelor habe ich in Hamburg gemacht, an der Universität Hamburg, in der Kunstgeschichte und im Nebenfach Soziologie. Und ich bin eigentlich eher durch die Soziologie auf die Architektur gekommen. Es gab da so große Einführungsvorlesungen zum Thema Raum- und Stadtsoziologie. Und das hat mich total begeistert. Und dann dachte ich, okay, also das irgendwie Raum und Stadt und auch dieses Zusammenspiel zwischen gebauter Umwelt und Objekt, aber auch Menschen, die das gestalten und eben auch fortwährend nutzen, nicht nur im Museum sozusagen, sondern wirklich im öffentlichen Raum, das hat mich total fasziniert. Und da mein Interesse kommt eigentlich dann, ja, ist dann sozusagen erst so über die Soziologie in die Kunstgeschichte wieder hineingekommen, dass ich dachte, ich möchte mich eigentlich verstärkt mit Architektur beschäftigen.
Nach deinem Bachelorabschluss in Hamburg bist du dann für ein Studienjahr in Jordanien und Palästina gewesen. Du hast von dieser Zeit erzählt, das sei eine deiner wichtigsten Zeiten in deinem Leben gewesen. Wieso?
Auf ganz vielen Ebenen wichtig. Also ich glaube, zum einen, manchmal im Nachhinein bin ich immer noch von mir selber fasziniert, dass ich da als Bachelorstudierende das Gefühl hatte, so, ich mache jetzt dieses Auslandsjahr und ich weiß noch, ich habe das innerhalb von 3 Wochen organisiert, habe dann auch ein Stipendium noch bekommen und dann, das war noch sozusagen so ein bisschen vor dieser Zeit des iPhones, also viele Sachen konnte man auch vorher gar nicht richtig so planen und absprechen und ja, und dann war ich erst an der Universität Amman, habe dann Sprachstudium gemacht, Arabisch, aber auch ein paar Kurse in der Soziologie eben besucht. Und einfach in eine Sprache und in eine Kultur eintauchen zu können, so mit Haut und Haaren und sich irgendwie auch auf dieses Abenteuer auf eine gewisse Art und Weise einfach so einzulassen, ohne ja die Wohnung zu Hause aufzugeben, war irgendwie ein toller Schritt. Und ich habe einfach, Arabisch finde ich eine fantastische Sprache, die mich einfach sehr begeistert hat. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und viele Menschen haben ihre Türen geöffnet für mich, was ich wirklich sehr schätze. Und ja, die Möglichkeit, also ich glaube, ein Aha-Erlebnis war für mich quasi nicht aus Büchern über eine historische Situation, also die Geschichte des Nahen Ostens zu lernen, sondern wirklich im Gespräch mit anderen Menschen. Also ich habe viele Sachen nicht verstanden gehabt, bevor ich dorthin gegangen bin. Also zum Beispiel Stichwort Nahostkonflikt und einfach vor Ort mit Menschen darüber zu sprechen und zu verstehen, was ist ihre Perspektive auf diese historische Situation, was bedeutet es für sie in der Gegenwart, war für mich eine der wichtigsten Lernerfahrungen, dass Lernen eben nicht nur über Bücher funktioniert, sondern auch so ja, im Gespräch.
Du hast auch gesagt, noch heute interessiert dich die arabische Welt sehr und auch städtebaugeschichtlich. Mhm. Was ist das Besondere städtebaugeschichtlich jetzt aus einer westeuropäischen Perspektive?
Wie soll ich sagen, ich würde gar keinen Unterschied aufmachen, dass es sozusagen, der Nahe Osten hat per se eine ganz andere städtebauliche Geschichte oder sozusagen ist es gar nicht aus dieser Differenz heraus, sondern eher aus der sozusagen Begeisterung für die historische Komplexität. Für auch islamische Architektur, die Bauformen, die extrem schön, komplex, anspruchsvoll sind, was mich sozusagen in dem Kontext in der damaligen Zeit und vielleicht auch jetzt in meiner Forschung interessiert, ist vielleicht mehr die fürs 20. Jahrhundert die Verstrickung von Städtebau, Architektur, politischen Systemen, politischen Umbrüchen und relativ bald, also dann noch nicht in diesem Jahr, aber dann später eben der Zusammenhang zwischen Städtebauarchitektur und Erdöl. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf.
Kommen wir jetzt darauf. Nach deinem Masterabschluss an der Uni Bern in Kunstgeschichte und Soziologie hast du den Fokus auf die arabische Welt vertieft und in diesem Bereich deine Doktorarbeit geschrieben. Du hast dir die Verschränkung von Architektur, Stadtentwicklung, visueller Kunst und Erdölindustrialisierung in der arabischen Golfregion angeschaut. Was sind die zentralen Erkenntnisse? Das ist natürlich brutal, diese Frage über eine Dissertation, aber in aller Kürze.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also mich hat sozusagen die Frage, die mich interessiert hat, war, was passiert städtebaulich und sozusagen visuell, wenn ein Staat sozusagen in die Erdölproduktion und Verkauf eintritt. Und da muss ich ganz kurz ausholen. Also das bedeutet quasi, dass ein Staat mehr oder weniger von heute auf morgen extrem große Einnahmen hat. Also sozusagen Staatseinnahmen, in dem Fall nicht Steuern, sondern wirklich aus dem Verkauf eines Rohstoffes Erdöl. das Thema ist ja heute auch wieder sehr aktuell. Und was macht man sozusagen mit diesem Geld? Und in den, ist es dann sozusagen 50er Jahre, spielt eine Rolle im Iran, im Irak und dann eben den arabischen Golfstaaten, Kuwait, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, also viele Orte. Und sozusagen das Geld fließt in diesem, vor allem in Mitte des 20. Jahrhunderts in städtebauliche Programme. Also man entscheidet, man braucht Infrastruktur, Straßen, Brücken, aber eben auch Repräsentationsgebäude für den Staat. Also es ist auch im Kontext von Dekolonialisierung. Und ich wollte wissen, welche Rolle spielt da Erdöl, und zwar nicht nur als Finanzquelle, sondern eben auch, wie verändert Erdöl den Blick auf diese riesige Transformation? Und also ein Zugang war zum Beispiel zu überlegen, welche Materialien werden aus Erdöl hergestellt, also Kunststoffe, Plexiglas beispielsweise. Plexiglas wird wiederum eingesetzt in Flugzeugen, die verwendet werden, um Luftaufnahmen von Gebieten zu machen. Und diese Luftaufnahmen dienen einerseits wiederum zur Erforschung von Erdölvorkommen auf der arabischen Halbinsel und andererseits aber werden da Fotos gemacht und die sind Grundlage für eine städtebauliche Planung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, also wie könnte man das kunsthistorisch analysieren? Also welche Rolle spielt Erdöl und wie verändert Erdöl als Material, als Blickregime quasi die Wahrnehmung dieses Transformationsprozesses? Ist vielleicht nach wie vor ein bisschen komplex, aber ich habe mir eben verschiedene Medien angeschaut. Also einmal Luftbildaufnahmen, einmal Briefmarken und da taucht zum Beispiel Erdölinfrastruktur wiederum auf, Pipelines etc. Also warum möchte sich ein Staat mit Pipelines repräsentieren? Das hat mich, also die Frage habe ich mir dann einfach gestellt und dachte, hä, das, und dann bin ich total in das Briefmarken-Business eingestiegen und also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich jemals für Briefmarken interessiere. Aber dann hat sich herausgestellt, dass ganz viele Staaten Mitte des 20. Jahrhunderts Erdölmotive auf ihren Briefmarken zirkulieren lassen und dass das quasi wie ein Statussymbol war, zu sagen, wir sind auch ein Erdölstaat, wir produzieren es oder bei uns fließt es durch, wir haben Teil einer Pipeline-Strecke auf unserem Gebiet oder wir konsumieren es. Und eben auch Staaten, die noch gar kein Erdöl gefunden hatten, die ebenfalls sozusagen als Versprechen auf die Zukunft entsprechende Motive auf Briefmarken drucken ließen. Ja.
Doktoriert, also deine Doktorarbeit abgeschlossen, hast du an der Freien Universität Berlin. Dort hast du während des Doktorats die Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies besucht. Das IZFG bietet ja auch eine Graduate School in Gender Studies an. Was hat dir dieses Programm während der Doktoratszeit in Berlin gebracht?
Die Freiheit, über Gegenstände jenseits disziplinärer Grenzen nachzudenken. Und das ist wirklich so ein Geschenk und habe ich damals schon als enorme Freiheit wahrgenommen. Die Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies ist wie die Graduate School von der IZFG interdisziplinär. Also es waren Personen aus der Sozialanthropologie, Politikwissenschaften. Ich war, glaube ich, die Einzige in der Kunstgeschichte. Und sozusagen der gemeinsame Nenner war muslimische Kulturen, islamisches Kulturerbe, auch politische sozusagen Staatssysteme. Und es gab irgendwie so viel interessante Verbindungen zu anderen Personen. Und der Fokus lag eigentlich mehr auf Theorie oder Methodik. Und ich glaube, wir haben uns einfach alle auch gegenseitig inspiriert. Also Personen, die Feldforschung gemacht haben zu muslimischen Communities in China, würde man ja auf den ersten Blick nicht denken, dass es, also, ja, und es hat mir einfach so viele Horizonte in ganz unterschiedliche Richtungen geöffnet und auch viele Kollaborationen mit anderen WissenschaftlerInnen aus anderen Disziplinen, die mich bis heute eigentlich auch noch prägen.
Danach, 2019, bist du als wissenschaftliche Assistentin zurück an die Uni Bern gekommen, in die Abteilung, die du heute leitest. Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen, Berlin, dann Bern?
Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Vorgänger und dann auch der Person, die meine Masterarbeit betreut hat, Bernd Nicolai. Und er hat gesagt, Laura, es gäbe hier noch einen Job, eine Stelle, die frei wird. Hast du Lust, wieder zurück nach Bern zu kommen? Also ich war vorher bei ihm Hilfsassistentin. Und dann dachte ich, das wäre ja fantastisch. Also Bern hat mir extrem gut gefallen. Und es war dann einfach, ja, diese Möglichkeit, direkt nach der Doktorarbeit eine Stelle zu finden, was ja überhaupt kein einfacher Übergang ist im akademischen System. Und also das war wie ein Sechser im Lotto.
Ja, es klingt wirklich so. Ist das üblich, dass so akquiriert wird?
Ich glaube, je nachdem, wen du fragst, ich glaube, heute wird vermehrt ausgeschrieben, ganz offiziell. Ja, aber da in dem Fall, also nicht nur bei mir, ich glaube, es war einfach dann die Handhabung, wie das so lief, ja.
Drei Jahre nach Abschluss deiner Doktorarbeit bist du 2023 die Stelle als Assistenzprofessorin für Architekturgeschichte und Denkmalpflege am Institut für Kunstgeschichte angetreten. Das klingt jetzt erstmal ganz reibungslos und bilderbuchmäßig, aber dem war nicht so. Diese Zeit zwischen DIS-Abschluss und Stellenantritt als Assistenzprofessorin beschreibst du als eine der schwierigsten in deinem Leben. Wieso war das so?
Also ich würde sagen, ich habe 2019 die Stelle als wissenschaftliche Assistentin angefangen und 2020 begann Corona. Und ich würde sagen, ich habe keine Kinder. Mein Partner und ich arbeiten beide sozusagen im akademischen Bereich. Wir haben dann einfach von zu Hause gearbeitet. Wir hatten auch genügend Platz. Und es war eigentlich eine relativ reibungslose Umstellung. Und es war eine extrem produktive Phase. Und so, also auch eine Möglichkeit, sich extrem auf sozusagen aufs Schreiben zu konzentrieren, auf die Forschung. Es hat alles irgendwie ein bisschen verkleinert. Die ganzen Reisen, die ich geplant hatte, auch Forschungsreisen und so, sind alle ins Wasser gefallen. Und das war eigentlich zunächst ja wirklich sehr produktiv. Und es ist dann so ein Stück weit aber auch gekippt, weil es irgendwie auch keine Grenzen so richtig gab. Also es gab keine Abgrenzung zur Arbeit, so dieser sozusagen Übergang zwischen am Schreibtisch sitzen und ins Bett gehen ist
viel weg und auch das Freizeitprogramm.
Genau.
Dein Freizeitprogramm war die Arbeit dann.
Genau. Und also ich muss sagen, es ist einfach ein zweischneidiges Schwert, so wie vieles im akademischen Betrieb. Also diese Produktivität macht fast high. Also das ist so, das wird wirklich so ein bisschen zur Sucht. Und irgendwann war dann aber auch klar, dass mein Körper dann keine Lust mehr darauf hat. Ich habe dann, also ich weiß gar nicht mehr, 21 oder so habe ich dann Corona bekommen und bin danach eigentlich so ein bisschen so eine Postfatigue gekippt und war auch vorher schon recht erschöpft, tatsächlich auch durch die Bewerbungen. Ich habe mich parallel auf zwei Professuren beworben und ich fand das so anstrengend und ich glaube einfach auch psychisch herausfordernd, weil das ein Bewerbungsprozess ist, in dem man sich so ja selbst darstellen muss. Und das für mich auch mit viel Unsicherheit verbunden war. Also bin ich gut genug? Kann ich mich da überhaupt drauf bewerben? Und ja, und dann habe ich zum Glück den guten Ratschlag von Freundinnen und Kolleginnen bekommen, die gesagt haben, Laura, es reicht jetzt. Wir sehen dich seit Wochen oder Monaten quasi so aus dem letzten Loch pfeifen. Und ich bin dann für 2,5 Wochen in die Reha-Klinik gegangen. Und das war eine total gute Entscheidung. Und ich würde sagen, seitdem ist das, es ist einfach eine Herausforderung auf dem Job, die Energie in Balance zu halten.
Das wollte ich gerade fragen. Hat sich in der Zwischenzeit mit der Balance etwas verändert? Jetzt, wo du die Professur hast, ist eine Assistenzprofessur, aber trotzdem?
Ich lerne täglich dazu und beschäftige mich auch sehr fest mit dem Thema und auch mit Strategien, wie ich irgendwie das Ganze in Balance halten kann. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich fast wie mit die größte Herausforderung an dem Job, selber nicht unterzugehen, weil die Arbeit einfach nie aufhört. Es gibt immer irgendwas zu tun. Und ja, für mich Strategien zu entwickeln, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist 18 Uhr, ich gehe nach Hause, ich mache nichts mehr, aber ich weiß, dass ich morgen, geht's wieder um 8 Uhr los. Also ich habe einfach gemerkt, dass mir wichtig ist, dass ich so zumindest künstlich eine Grenze setzen kann von dem Arbeitstag und auch dadurch, dass ich ja jetzt auch Personalverantwortung habe, also in der Führungsrolle bin und auch Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden habe, ist mir das sehr wichtig, das sehr transparent und sehr klar zu kommunizieren und zu sagen, ihr bekommt von mir keine E-Mail mehr am Abend mit irgendeinem Arbeitsauftrag, ihr bekommt von mir gar keine E-Mails am Abend. Ich bin präsent tagsüber, ich erwarte, dass ihr an gewissen Tagen präsent seid, dass wir einfach gut in der Kommunikation sind. Aber da auch ganz klar ist, dass jede Person ein Privatleben hat und auch Freiräume braucht, haben darf und die unbedingt leben sollte. Ja.
Das sind jetzt wichtige Lösungsansätze, die du da skizzierst, und zwar auch auf individueller Ebene. Aber dass die akademische Struktur ja auch darauf aufbaut, dass man bis zum Umfallen arbeitet, ist eine andere Ebene. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit an der Universität ein gesünderes Arbeitsklima herrschte?
Also wir hatten tatsächlich bei unserem Institut einen Workshop, wo wir sozusagen auf professoraler Ebene uns ausgetauscht haben. Und für mich war das schon ein augenöffnender Moment. Auch das Gespräch mit Kolleginnen, die schon länger dabei sind, uns, glaube ich, allen bewusst werden, dass wir eine Rolle, eine Funktion haben, die auch sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit hat. Also es ist schon so ein bisschen Person des öffentlichen Lebens, zumindest in gewissen Situationen. und dass wir gleichzeitig alle Menschen sind, die ganz menschliche Bedürfnisse haben. Also Aufmerksamkeit, mal einen guten Tag haben, mal einen schlechten Tag haben. Ja, und ich glaube, tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber sich auf einer menschlichen Ebene zu begegnen, jenseits sozusagen der Wertbestimmung einer Person durch Leistung, das wäre schon ein extrem großer Schritt, fände ich, für den akademischen Betrieb. Mhm.
Ist natürlich sehr schwierig, weil das System baut auf enormer Leistung.
Mhm. Mhm. Ich glaube, der andere Punkt ist einfach wirklich zu sagen, also einfach das auszuhalten, also einen Schnitt zu machen, zu sagen, ich habe jetzt das gemacht und das muss jetzt genug sein. Mhm. Und entweder, also einfach es auszuhalten, dass es vielleicht an gewissen Punkten dann auch nicht gut genug ist, oder auszuhalten, dass es die Gefahr sein könnte, dass es nicht genug ist. Meistens ist es ja mehr als gut genug, aber es ist dieses Aushalten sich selber gegenüber und vielleicht auch der Kritik von anderen Personen. Und was mir so klar geworden ist im Gespräch mit Kolleginnen, mit FreundInnen, man ist sozusagen vom Studium über das Doktorat, Postdoc-Phase, man ist so darauf getrimmt, quasi jede Chance zu ergreifen, die sich einem irgendwie bietet, dass man, wenn man irgendwie auf eine sicherere oder eine größere Position kommt, dass man diesen Absprung irgendwie verpasst, zu sagen, jetzt muss ich nicht mehr überall Ja sagen, beziehungsweise ich muss eigentlich überall Nein sagen und mir ganz dezidiert überlegen, wo ich überhaupt noch diesen Schritt mache, weil die Stelle an sich schon so viele Aufgaben umfasst. Und ich glaube, also jetzt so die Kolleginnen von mir, die jetzt alle so in ihren 30ern sind, Ende der 30er, Anfang der 40er, ich glaube, ist eine gewisse Herausforderung in diesem Lebensabschnitt.
Als Leiterin des Masterstudiengangs Denkmalpflege und Monumentenmanagement lädst du ehemalige Studierende ein, die von ihrem Weg in der Akademie erzählen, und zwar von Hochs und Tiefs. Wieso ist dir dieses Format wichtig?
Als ich die Stelle angetreten habe, habe ich mich mit allen damals eingeschriebenen Masterstudierenden getroffen und wollte wissen, was sie an dem Masterstudiengang gut finden, was sich verändern soll, was ihre Bedürfnisse sind. Und ein Feedback, das ich bekommen habe, war, dass dieser Übergang zwischen Studium und Berufsleben so ein schwieriger Moment ist, der so viel Unsicherheit mit sich bringt. Und dann kam die Idee, das Format Zukunftsgespräche einzuführen. Und eben zwei Personen, die genau denselben Masterstudiengang absolviert haben, die jetzt schon im Berufsleben sind, einzuladen und sie quasi wirklich in einem intimen Rahmen von diesem Übergang erzählen zu lassen. Also warum haben sie das Studium gemacht? Was haben sie vielleicht davor gemacht? Manche sind auch Architektinnen oder haben eine Lehrpersonenausbildung gemacht. Und wie haben sie diesen Übergang erlebt? Was lief gut? Was lief eben aber auch nicht gut? Was hatten sie vielleicht für schwierige Entscheidungen oder Phasen in ihrem Leben? Und wo sind Sie jetzt und wie schauen Sie auf das System oder auch das Berufsfeld Denkmalpflege oder Architekturgeschichte, Architekturvermittlung? Und das sind so tolle Gespräche, also zwischen den zwei ehemaligen und dann eben den aktuellen Masterstudierenden, die so viel Einblick geben. Und ich hoffe einfach, dass es so ein Stück weit die Angst nimmt, diesen Übergang zu gestalten, und auch die Erkenntnis, dass jede Person ihren Weg findet, aber dass es eben auch nicht eine Standardlösung gibt. Also wir bilden keine Personen aus, die dann den 0815-Job in der Bank oder in der Versicherung machen. Jede Person gestaltet ihren Weg ganz, ganz individuell. Aber ich sehe darin auch eine Chance und ein extrem, Begeisterung eigentlich auch dafür.
Wechseln wir zu deiner persönlichen Biografie. Du bist in Nürnberg geboren und als Einzelkind aufgewachsen. Wie habt ihr gewohnt damals?
Wir haben kurz vor der Autobahn in einem Haus gewohnt mit großem Garten und auch ringsherum viel Wald und Natur. Also ich war viel draußen, obwohl das als Allergikerin immer auch seine Grenzen hatte, also gerade so im Frühling und im Sommer. Bin aufgewachsen mit Hund. Das war für mich ein ziemlich prägender Moment. Also mein Leberwurstbrot habe ich häufig mit meinem Hund geteilt und auch manchmal das Hundefutter der Hund mit mir. Und ja, zusammen mit meinen Eltern, und ich würde sagen, ja, eigentlich sehr behütet und in einem sehr sozialen Umfeld. Also waren immer viele Leute da. Aber als Einzelkind ist man natürlich auch recht mit sich beschäftigt. Also so eins meiner Hobbys war auch definitiv Lesen oder mit mir selber mich beschäftigen.
Deine Eltern haben beide studiert, die Mutter soziale Arbeit, der Vater Zahnmedizin. Beide Elternteile waren aber die ersten der Familie, die eine akademische Bildung absolvierten. Du beschreibst euch der oberen Mittelschicht zugehörig. Was warst du für ein Kind?
Also ich glaube, ein neugieriges Kind, ein aufgeschlossenes Kind. Also ich fand es auch immer cool, wenn meine Eltern Gäste hatten und ich wollte eigentlich auch immer dabei sein und hatte eigentlich auch immer Gespräche dann mit den Freunden meiner Eltern. Also ich fand das nie komisch sozusagen. Ich glaube, ja, auch ein, wie soll ich sagen, emotionales, impulsives Kind, aber auch, das gut mit sich allein sein konnte. Und ich glaube, wir sind alle sehr dickköpfig und wollen viele Dinge selber machen in unserer Familie.
Und der Umstand, dass du keine Geschwister hast, hat dich das geprägt oder war dir der Hund genug?
Ich glaube, es gab schon eine Phase, wo ich gerne Geschwister gehabt hätte, aber gerne ältere. Das hat dann nicht mehr so wirklich geklappt. Aber war jetzt nicht, dass es so ein Manko oder dass mir da was gefehlt hätte, glaube ich, groß in meiner Kindheit. Mhm.
Und wie würdest du dich als Teenager beschreiben?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Warst du einfach für deine Eltern oder nicht?
Also meine Mutter würde sagen, nein. Und aus ihrer Perspektive würde ich das bestätigen. Ich würde schon sagen, sehr selbstständig und mit einem großen Freiheitsdrang und auch mit dem Bedürfnis, mein Leben wirklich selber für mich zu bestimmen. Und ja, nach wie vor würde ich sagen, neugierig. Also Reisen war für mich was, was mich sehr fasziniert hat und wo ich auch viel sehen wollte und sehen konnte. Und nach wie vor und damals auf jeden Fall auch eine Person, die gern lernt und gern Neues kennenlernt. Ja.
Du sagst, dass für deine Eltern klar war, dass du studierst, aber dass du dann ausgerechnet Kunstgeschichte wählst, war lange ein Diskussionspunkt. Wieso?
Sozusagen im Deutschen ist der Numerus Clausus sehr wichtig und ich habe mit einem sehr guten Numerus Clausus abgeschlossen und damit hätte ich alles studieren können. Und meine Eltern hätten es, glaube ich, gern gesehen, wenn es ein Studienfach gewesen wäre, das eine klarere berufliche Ausrichtung gehabt hätte. Also mein Vater ist Zahnarzt, also irgendwas im medizinischen Bereich oder auch also BWL oder Jura oder irgendwas, was einfach greifbar ist, was konkret, also was man dann damit macht, diese berühmte Frage. Und Kunstgeschichte ist natürlich das absolute, also auf den ersten Blick erschien das als sozusagen das absolute Gegenteil. Und das hat ja schon für Stirnrunzeln gesorgt und war auch für viele Jahre ein Diskussionspunkt, ob ich nicht doch noch was anderes studieren könnte, nachdem ich jetzt Kunstgeschichte vielleicht im Bachelor abgedeckt hätte. Aber ja, da habe ich mich nicht umstellt.
Du warst eben dickköpfig.
Ja, genau.
Zum Glück.
Genau. Ich habe dann noch einen Kompromiss gemacht, nämlich ich habe in Hamburg im ersten Semester mit Kunstgeschichte im Hauptfach und VWL im Nebenfach angefangen. Und meine Vorstellung von VWL war, dass es so eine Mischung ist aus großen gesellschaftspolitischen Themen und so Geografie und dass man so die großen Zusammenhänge versteht. Das war dann Statistik 1 im ersten Semester, wo ich dachte, nee. Time to change. Ja.
Und wie ist es denn überhaupt zu deinem Interesse an Kunstgeschichte gekommen?
Also genau kann ich es nicht rekonstruieren, aber ein prägender Moment war, dass ich einen Malkurs gemacht habe im Germanischen Nationalmuseum, ist so ein bisschen wie das Landesmuseum in Zürich, bei Jutta Gschwendtner und die ist mit uns in die Gemäldeabteilung gegangen. Wir haben mit ihr zusammen Gemälde besprochen, meistens aus dem 20. Jahrhundert und also Expressionismus zum Beispiel und sind dann wieder ins Malatelier und haben das quasi aus unserer Erinnerung dann gemalt. Also war ich vielleicht so, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 11, 12. Und ich habe das über viele Jahre hinweg gemacht und ich fand es einfach fantastisch. Also, dass man über Bilder sprechen kann und dass man sozusagen diese Interpretation von Bildern hat mich total fasziniert. Und der zweite Punkt war dann, ich habe noch ein Schuljahr in Schottland absolviert. Und man konnte da reduzieren auf 4 Hauptfächer und eines meiner Hauptfächer war Kunst. Und die Hälfte in diesem Fach Kunst war praktisch und die andere Hälfte war eigentlich Kunstgeschichte. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann dachte ich, okay, also Künstlerin werde ich glaube ich nicht, obwohl ich sehr gern gebastelt habe und gemalt habe. Aber sich sozusagen auf einer theoretischen Ebene damit zu beschäftigen. Und dann ja, habe ich herausgefunden, dass es das Fach Kunstgeschichte gibt.
Und wieso dann Hamburg? Das ist so ziemlich weit weg von Nürnberg.
Ich glaube, es war Zeit für einen Szeneriewechsel. Und ich hatte Lust auf eine Großstadt. Und ich habe Berlin und Hamburg angeschaut und Hamburg hat mir dann besser gefallen.
Und wie hast du dir dein Studium finanziert?
Ich habe auf dem Markt gearbeitet, also jeden Samstag.
Also Marit-Markt.
Ja, genau. Jeden Samstag 6.30 Uhr bin ich da mit dem Fahrrad losgefahren und habe dann an dem Stand auf dem Markt vor allen Dingen frische und getrocknete Kräuter verkauft. Und das war also ein Standbein und dann war ich auch Hilfsassistentin an einem Lehrstuhl in Hamburg und meine Eltern haben mich auch unterstützt.
Mhm. Ja. Und das Frühaufstehen war kein Problem für dich?
War okay. Es gab dann um 7.30 Uhr Bratwurst. Ja. Das war immer eine Motivation.
Wir haben es vorhin schon angesprochen. Nach dem Bachelor warst du ein Jahr in Jordanien und Palästina. Danach bist du nach Bern gekommen. Mhm. In Palästina hast du Hocharabisch und den lokalen Dialekt gelernt. In Bern dann direkt Schweizerdeutsch. Und es ist so, nur sehr wenige Deutsche, die in der Schweiz leben oder arbeiten, sprechen Schweizerdeutsch. Wieso ging das bei dir so einfach?
Ich glaube, ich kam tatsächlich aus Ramallah, also aus Palästina, wieder zurück nach Deutschland, hatte dann 2-3 Monate im Sommer und bin dann direkt nach Bern gezogen. Und ich war noch so in diesem Sprachlernmodus drin, dass ich in der Schweiz angekommen bin. Also man muss dazu sagen, ich kam in der Schweiz an als Person aus Süddeutschland. Man sagt immer, aus Süddeutschland versteht man eigentlich Schweizerdeutsch relativ gut. Und ich erinnere mich an meinen ersten Kinobesuch in Bern. Das war so am ersten oder zweiten Tag. Und ich habe einfach nichts verstanden, allein beim Bier kaufen. Ach. Und ich war wirklich geschockt und dachte so, oh Gott, warum bin ich jetzt in die Schweiz gezogen? Ich verstehe die Sprache überhaupt nicht. Und dann bin ich in eine WG gezogen mit Schweizerinnen und die haben auf Schweizerdeutsch miteinander geredet und ich habe es dann schon verstanden, aber es hatte immer wie so sozusagen 3, 4, 5 Sekunden Verzögerung und dann ist natürlich jeder Witz, der beim Abendessen gemacht wurde, ist natürlich schon längst gelaufen. Ja. Und dann dachte ich immer, das kann ja nicht sein, aber ich bin dann relativ schnell eingestiegen. Ein sehr guter Freund von mir, der mit mir in der WG gewohnt hat, hat dann gesagt, naja Laura, jetzt bist du ja schon 3 Monate in der Schweiz, jetzt wäre es immer langsam Zeit, dass du jetzt anfängst, Schweizerdeutsch zu sprechen. Und dann dachte ich, naja stimmt, in Palästina habe ich das ja auch gemacht und wäre super, irgendwie fühlt man sich auch mal ein bisschen komisch, wenn man dann Hochdeutsch spricht und alle anderen sprechen Dialekt. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und erst viel später ist mir erzählt worden oder ist mir auch bewusst geworden, dass es eigentlich auch ein Politikum ist. Also lernt man als Deutsche Schweizerdeutsch und welche Erfahrungen macht man dann auf dem Weg dorthin? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach niemand hat sich getraut, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich das vielleicht nicht machen sollte oder dass es komisch klingt am Anfang, gerade so in der Lernphase. Und ja, dann ist es eigentlich so meine Freundschaftssprache geworden mit meinen Freunden hier. Mhm.
Du hast mir auch erzählt, dass es dir jobmäßig enorm hilft, dass du Dialekt sprichst. Wieso?
Ich tatsächlich jetzt vermehrt auf der Assistenzprofessur, dass ich eben in Kontexten bin, wie jetzt die Bernische Denkmalpflegestiftung oder die Kulturerbekommission der Stadt Bern, sind Sitzungen, in denen, also offizielle Sitzungen, in denen Dialekt gesprochen wird. Mir war das, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so klar, weil an der Universität Bern häufig Hochdeutsch die Kommunikationssprache ist oder Englisch oder ganz andere Sprachen. Und es einfach ja einfacher ist, wenn man einfach Teil derselben Sprache ist, in derselben Sprache reagieren kann. Und deswegen ist es jetzt vermehrt auch eigentlich meine Arbeitssprache.
Bevor wir zu deinem Genderfokus wechseln und über dein neuestes Forschungsprojekt sprechen, spielen wir das Entweder-Oder-Spiel. Du hast den Podcast auch schon gehört und weißt, worauf du dich einlässt. Deshalb die Frage, bist du bereit?
Ja.
Kunst oder Architekturgeschichte?
Architekturgeschichte.
Kunsthandwerk oder Kunst am Bau?
Kunst am Bau.
Archiv oder Atelier?
Archiv.
Museum oder Galerie?
Museum.
Audioguide oder keiner?
Audioguide.
Architekturguide oder Stadtrundgang?
Stadtrundgang.
Exkursion oder Spaziergang?
Exkursion.
Ausstellung oder Publikation?
Publikation.
Kunst oder Wissenschaft?
Wissenschaft.
Seminar oder Vorlesung?
Seminar.
Soziologie oder Geschichte?
Soziologie.
Gender Studies oder feministische Theorie?
Gender Studies.
Europa oder Middle East?
Middle East.
Golfstaat oder Golfplatz?
Golfstaat.
Stadtstaat oder kein Staat?
Kein Staat.
Nürnberg oder Hausberg?
Hausberg.
Gurten oder Gantrisch?
Gantrisch.
Berge oder Wald?
Wald.
Berge oder Meer?
Meer.
Meer oder See?
Meer.
Alster oder Aare?
Alster.
Baden oder Saunieren?
Baden.
Wellness oder Fitness?
Wellness.
Yoga oder Pilates?
Yoga.
Körper oder Geist?
Heute Körper.
Berufung oder Work-Life-Balance?
Puh. Am besten beides.
Mittags- oder Abendsitzung?
Mittagssitzung.
Kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Hart- oder Weichkäse?
Hart.
Kuhmilch oder Hafer?
Kuhmilch.
Bio oder regional?
Regional.
Fleisch oder fleischlos?
Beides.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Süß oder bitter?
Bitter.
Süß oder salzig?
Süß.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Kinder oder keine Kinder?
Aktuell keine Kinder.
Biologische oder soziale Elternschaft?
Gern beides.
Eher für alle oder niemanden?
Am liebsten für niemanden.
Nachnamen behalten oder wechseln?
Behalten.
Monogam oder mir doch egal?
Mir egal.
Monographie oder Herausgeberinnenschaft?
Monographie.
Werkzyklus oder Mondzyklus?
Mondzyklus.
Mondstein oder Sonnenstein?
Mondstein.
Mondzeichen oder Sonnenzeichen?
Mondzeichen.
Selbstverwirklichung oder Selbstverewigung?
Selbstverwirklichung.
TikTok oder Insta?
Insta.
Insta oder LinkedIn?
Aktuell LinkedIn.
Signal oder WhatsApp?
Signal.
Signal oder Threema?
Signal.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Sprachnachricht.
Text oder Video?
Text.
Video oder Audio?
Audio.
Podcast oder Serie?
Serie.
Doc-Film oder Spielfilm?
Spielfilm.
Quote oder keine Quote?
Keine Quote.
30% oder 50%?
Mein Lieblingszahl ist 3. 30.
Einfach- oder Mehrfach-Diskriminierung?
Am besten keine Diskriminierung.
Provokation oder Subversion?
Subversion.
Frauenarbeit oder Frauenstreik?
Frauenstreik.
Bauen oder zerstören?
Behalten.
Archivieren oder niederreißen?
Archivieren.
Kuratieren oder interpretieren?
Interpretieren.
Beschreiben oder analysieren?
Analysieren.
Raubkunst oder Braukunst?
Braukunst.
Bier oder Wein?
Wein.
IB oder St. Pauli?
St. Pauli.
Berndeutsch oder Fränkisch?
Berndeutsch.
Hochdeutsch oder Hocharabisch?
Hocharabisch.
Hochsprache oder Dialekt?
Dialekt.
Zaha Hadid oder Suad Amiri?
Zaha Hadid.
Lotte Kuhn oder Lux Guyer?
Lux Guyer.
Prix Lux oder Barbara Lischetti-Preis?
Barbara Lischetti-Preis.
Barbara Lischetti-Platz oder Safa-Insel?
Barbara Lischetti-Platz.
Safa oder Safo?
Safa.
Exercise oder Jazzercise?
Jazzercise.
Jazz oder Klassik?
Jazz.
Jazz oder Pop?
Pop.
Pop oder Hip-Hop?
Pop.
Spice Girls oder Tic-Tac-Toe?
Spice Girls.
Nemo oder Bobo?
Bobo.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Noch viel mehr.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Gar kein Eintrag.
Vielen Dank. Also wir müssen jetzt über Jazzercise sprechen, weil ja. Ich denke, vielen Leuten ist das kein Begriff. Was ist Jazzercise?
Jazzercise ist ein Sport, den ich vor etwa einem Jahr entdeckt habe. Und das ist eine Kombination aus Tanz, also Modern Dance oder Jazz Dance und Fitness, also wirklich mit Handeln und auch mit Mathe, also mit Bauchmuskelübungen und so weiter. Man schwitzt für 50 Minuten so stark, wie ich in meinem Leben noch nie geschwitzt habe und geht total glücklich raus. Und in der Regel sind da eigentlich, also zu 99% Frauen. Es ist in einem Keller in Bern und es hat laute Popmusik, so Pop-Techno-Musik. Und es sind Sachen, die ich niemals allein machen könnte. Also ich könnte mich nie motivieren, das allein in einem Fitnessstudio zu machen. Aber in der Gruppe mit der Musik und auch mit den fantastischen Instruktorinnen, die es dort gibt, ist es wirklich, also hat sich so ein ganzer Kosmos geöffnet von etwas, was ich nie dachte, dass ich das jemals machen würde.
Kann man sagen, dass es eine Neuauflage von Aerobic ist?
Ich würde sagen, ja. Oh. Aber ich glaube, Jazzercise gibt es auch schon einige Jahrzehnte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit es zurückgeht. Ich glaube, es hat eine längere Vorgeschichte, aber für mich ist es auf jeden Fall neu.
Und wie zieht man sich da an, wenn ich so an Aerobic denke?
Wie du möchtest. Also ganz, da gibt es eigentlich keine Vorgaben. Ja.
Wechseln wir zu deinem Gender-Fokus in deiner Forschung. Mhm. Du beschäftigst dich noch nicht ewig mit Geschlechterfragen, hast du gesagt, erst seit 6 Jahren. In einem Seminar zu Frauen und Literatur hast du gemerkt, dass in den Überblickswerken der Architekturgeschichte Frauen praktisch keine Rolle spielen.
Mhm. Also zu Frauen und Architektur, das Seminar war so. Mhm.
Genau. Und das habe dich stutzig gemacht. Und von welchem historischen Zeitraum sprechen wir da?
Also ich muss quasi noch mal ein bisschen ausholen. Also ich habe wie eine Einführung in die Architekturgeschichte unterrichtet und habe dann realisiert, dass diese Einführung in die Architekturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart ging es eigentlich dann erst für die letzten 50 Jahre dieser Architekturgeschichte, gab es irgendwelche Frauennamen, die in architekturhistorischen Überblickswerken überhaupt genannt wurden. Und dann habe ich mir entschlossen, mich sozusagen dem Phänomen näher anzunehmen, weil mich dann interessiert hat, und habe dann ein Seminar angeboten zu Frauen und Architektur, wo wir uns eben nur ausschließlich mit Frauen sozusagen im 19. und 20. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert eigentlich angeschaut haben, was Frauen eben in der Rolle der Architektin, der Zeichnerin, der Auftraggeberin sozusagen gemacht hat. Und ja, für mich, also wirklich eigentlich erst durch die Lehre, dass ich das, kann ja nicht sein, dass ich hier sozusagen einen Überblick über die Architekturgeschichte gebe und alle Standardwerke, die ich sozusagen heranziehe, um diesen Überblick als Lehrveranstaltung vorzubereiten, quasi der Prozentsatz von Frauen ist vielleicht 2%. Und dann dachte ich, Moment, im Jahr 2020, das kann ja irgendwie nicht sein. Und das ist aber de facto so. Und jetzt kenne ich die Forschungslandschaft deutlich besser und weiß, worauf ich zurückgreifen kann. Aber es gab eine Studie von 2017, die das eben auch angeschaut hat und gesagt hat, also nach wie vor ist es so, in diesen Überblickswerken tauchen Frauen eigentlich ab den 1920er Jahren auf. Und für die ganze restliche Zeit davor spielen sie eigentlich quasi keine Rolle in diesem Schnellüberblick über die Architekturgeschichte.
Ja. Bevor wir jetzt zurückgehen in die Geschichte, wie ist es heute? Sind Frauen als Architektinnen und Bauherrinnen, sind sie den Männern wie gleichgestellt oder ist da immer noch ein Ungleichgewicht da?
Also von dem, was ich von KollegInnen weiß, die Architektinnen sind, oder vom Gespräch mit anderen Fachpersonen, also ich bin selber Kunsthistorikerin, keine Architektin, gibt's nach wie vor Geschlechterdifferenzen und auch sozusagen genderbedingte Benachteiligungen und einfach sozusagen nicht mal im Studium, sondern tatsächlich dann vor allen Dingen später in der Berufsphase, wo es darum geht, einfach auch einen enormen zeitlichen Einsatz zu leisten, um zum Beispiel ein Architekturbüro zu leiten. Und das ja, also wie auch bei Professorinnen, natürlich in eine Phase fällt, wo man sich überlegt, möchte man Kinder haben, man hat vielleicht noch andere Care-Aufgaben den eigenen Eltern oder Angehörigen gegenüber, und das alles unter einen Hut zu bringen. Und die Architektur ist einfach ein sehr ja, demanding Field, was wirklich auch großen zeitlichen Einsatz fordert, häufig. Ja.
Und um eben dieses fehlende Wissen über Frauen in der Architekturgeschichte aufzuarbeiten, hast du dann beim Schweizerischen Nationalfonds, beim SNF, ein Projekt beantragt. Das heißt, Architektonische Agency der Schweizerischen Frauenbewegung 1870 bis 1930 und startet im September dieses Jahres. Um was geht es da?
Also es geht quasi um eine Architekturgeschichte der Schweizerischen Frauenbewegungen, und eigentlich so ist es ein Stück weit konzipiert als Vorgeschichte zur ersten SAFA, also SAFA, die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, die 1928 in Bern stattgefunden hat und jetzt bald ihr Jubiläum hat, 2028. Dort ist Lux Gür die Chefarchitektin und sozusagen leitet die den Aufbau dieser Schweizerischen Frauenausstellung. Und sie ist die erste Frau in der Schweiz, die ein eigenes Architekturbüro aufmacht in Zürich. Und quasi die Architekturgeschichte der ArchitektInnen beginnt häufig unter anderem mit Lux Gür in den 1920er Jahren. Und die Frage war dann, okay, also was ist denn die Vorgeschichte zu dieser Geschichte und warum wurde diese Geschichte eigentlich noch nicht erzählt? Und Frauenbewegungen oder Frauenvereine deswegen, weil Frauenvereine eben die Schweizerische Frauenausstellung organisiert haben. Also das war eine Initiative aus den verschiedensten schweizerischen Frauenvereinen heraus. Und ich habe in meiner eigenen Forschung bin ich auf einen Frauenverein in Zürich gestoßen, der heißt lustigerweise Fraternité. Der war ab den 1880er, 1890er Jahren in Zürich aktiv, rund um Caroline Fahner, die verschiedenen Personen vielleicht auch, also sie war Ärztin, studiert an der Uni Zürich, hat dann ihre eigene Klinik aufgemacht in Zürich und hat mit Mitstreiterinnen dann aber auch ein Frauensanatorium in Urnäsch im Appenzell aufgemacht. Und ich habe mir das als Fallstudie, habe ich das untersucht und dachte, das ist ja extrem spannend. Hier sind Frauen, die sich als Kollektive zusammenschließen, also auch eben nicht dieses einzelne Genie, sondern im Kollektiv in Ende des 19. Jahrhunderts, die quasi aus medizinischen oder sozialen Überlegungen heraus Bauprojekte realisieren oder Umbauten in Auftrag geben, wie zum Beispiel in diesem Frauensanatorium, und ihre Rolle eigentlich für die Architekturgeschichte noch gar nicht untersucht wurde.
Und es war auch wichtig, weil sie eben mitbestimmten, was gebaut wird. Also sie hatten Vorstellungen und eine Idee von was sie wollen und gaben das in Auftrag. Deshalb ist es auch ein architekturhistorischer Beitrag.
Genau. Und also vielleicht um das noch ein bisschen zu kontextualisieren, die Architekt, also sozusagen die Geschichte der ArchitektInnen, also der Frauen in der Architektur, beginnt häufig erst mit deren Professionalisierung. Und Professionalisierung bedeutet in dem Fall, dass sie an der ETH beispielsweise ein Architekturdiplom absolviert haben und wirklich auch mit Diplom abgeschlossen haben. Und die Forschung von anderen Personen und auch meine eigene Forschung zeigt aber, dass Frauen in ganz, ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, vielleicht kurz studiert haben, aber eben kein Diplom erhalten haben oder sozusagen nicht bis zum Diplom studiert haben, dass sie vielleicht eher an der Kunstgewerbeschule auch im Fach sozusagen Textiles eine Ausbildung gemacht haben, aber dann eher über den Zugang Innenarchitektur zur Architektur gekommen sind. Und das Forschungsprojekt sozusagen geht nicht von der Architektin im professionalisierten Sinn aus, sondern überlegt sich, welche AkteurInnen im Feld der Architektur haben dazu beigetragen, die gebaute Umwelt zu gestalten. Und das ist eben, Frauenvereine sind da ein wichtiger Punkt, weil sie eben viele Aktivitäten hatten, soziale, wohltätige oder Ausbildungsideen und dafür eigentlich immer einen Raum brauchten, um diese Aktivitäten zu realisieren. Also zum Beispiel ein Sanatorium für medizinische oder Gesundheitsfragen oder eben Haushaltungsschulen. Da hat man dann ein Gebäude dafür gesucht, das hat man vielleicht in Auftrag gegeben, bauen lassen oder hat es umbauen lassen oder hat es innen drin neu gestaltet. Und wir wollen eben sozusagen die AkteurInnenschaft, die wir in der Architekturgeschichte analysieren, mit diesem Projekt erweitern und sagen, man muss nicht Architektin sein, um für die Architekturgeschichte relevant zu sein oder einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der gebauten Umwelt zu leisten.
Mhm. Im Titel steht ja Agency, das ist Handlungsmacht. Also du untersuchst die handelnden Frauen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Bezug auf architektonische Pläne und Umsetzungen.
Genau, exakt.
Und wie findest du diese Beispiele?
Das ist wirklich der schwierigste Teil, um ehrlich zu sein. Also ich arbeite in meiner Habilitation, also in meinem zweiten Buch, zu ähnlichen Themen. Und die größte Herausforderung ist eigentlich, wie so den roten Faden oder den Faden zu finden, der irgendwo hervorschaut. Und dann muss man an diesem Faden ziehen und schauen, kommt da was mit dem ich arbeiten kann? Und das sind eben, also viel Archivarbeit jetzt in meinem Fall und häufig eben in Archiven, die nicht klassischerweise für die Architekturgeschichte berücksichtigt werden. Also es wäre zum Beispiel das Schweizerische Sozialarchiv in Zürich oder das Gosteli-Archiv, das Archiv für die Schweizerische Frauenbewegung hier in Worblaufen. Und ja, mit sich Beständen beschäftigen, die bislang aus der Perspektive der Kunst- und Architekturgeschichte noch nicht berücksichtigt wurden.
Und kannst du uns von einem Faden erzählen, der dir begegnet ist, du vielleicht gar nicht so gedacht hast, dass viel dahinter ist und dann ein gutes Beispiel für deine Forschung gefunden hast?
Aus der Schweiz oder?
Das kann jetzt überall sein.
Also ein Kapitel meiner Habilitation beschäftigt sich mit einer preußischen Prinzessin und die im 19. Jahrhundert in verschiedensten europäischen Ländern Liegenschaften hatte und die hat bauen lassen. Und ich bin auf diese Person eigentlich nur deshalb gestoßen, weil zwei Archivarinnen einen kurzen Blog-Eintrag verfasst haben und den publiziert haben und ich durch irgendeine Google-Suche darauf gestoßen bin. Und das wiederum, also es ist das geheime preußische Archiv und also das hat in erster Linie überhaupt nichts erstmal mit der Architekturgeschichte zu tun und das war dann so über diesen Blogbeitrag, dann habe ich ihn geschrieben und meinte, ob ich mal kommen könnte und daraus ist eine ganze Publikation jetzt entstanden und ja, sind also häufig diese Zufälle, die dann total beglückend sind.
Und wie hieß diese Prinzessin?
Marianne von Preußen, beziehungsweise aus ihrem Elternhaus heraus Marianne von Oranien-Nassau.
Du untersuchst den Zeitraum von 1870 bis 1930, 60 Jahre. Weshalb dieser Zeitraum?
Also 1870er ist eigentlich eine Zeit, in der die ersten Frauenvereine sich sozusagen bilden, also die wirklich dann auch Vereinsstatuten haben, quasi als Vereine sichtbar werden in der Schweiz. Und wir sozusagen ausgehend, also dann zum Beispiel ein wichtiger Verein jetzt bei uns im Forschungsprojekt wird der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein sein. Und ja, dass es dort so Kollektivierungsbewegungen eigentlich gibt ab den 1870er Jahren. Ja,
und genau. Der Endzeitraum?
Ist dann quasi 1928, findet die SAFA in Bern statt und wir haben es dann quasi noch aufgerundet auf 1930.
Ja, genau. Die Ausstellung in Bern fand übrigens auf dem heutigen Viererfeld statt, einfach für die Zuhörenden, welches an das Uniquartier Lenggasse grenzt und in den kommenden Jahren auch überbaut wird. Und hierzu habe ich noch einen Gender-Fact. Der Platz im Zentrum dieser Überbauung wird den Namen Safa-Platz tragen. Zudem werden 10 Straßennamen des künftigen Quartiers nach Frauen benannt, die an der Safa 1928 auf dem Viererfeld-Areal beteiligt waren. Und dazu gibt's noch einen kurzen IZFG-Fact. Das IZFG erhielt von der Stadt Bern den Auftrag, Frauennamen für die Benennung neuer Straßen zu recherchieren. Und die neuen Straßen auf diesem Viererfeld sind nun das Resultat dieses Auftrags. Aber nun zurück zu dir. Was du in deiner Arbeit auch hinterfragst, ist der Geniebegriff des Exzellenten und in seiner Genialität für sich alleinstehenden Künstlers oder eben Architekten. Was ist problematisch an diesem Begriff?
Problematisch an dem Begriff ist, dass also Architektur an sich keine Individualleistung ist. Es ist niemals eine Einzelleistung. Es ist so ein komplexer Prozess, wenn man jetzt von einem realisierten Gebäude ausgeht, also der Entwurf, die Planung, die Finanzierung, die Verhandlung mit öffentlichen Stellen, all die Personen, die sozusagen ausführend an dem Bauprojekt beteiligt sind, bis hin zu den Nutzenden und dann weitere Prozesse von Renovierung, Restaurierung, Zerstörung, Umdeutung, Umnutzung, Umbau. Also es geht endlos weiter, es ist ein Zyklus. Das sind so viele Menschen daran beteiligt, das auf eine einzelne Person zu reduzieren, finde ich, ist von außen betrachtet eigentlich absurd. Aber funktioniert in dieser Logik der Kunstgeschichte, die eben auch eine gewisse Tradition hat, der Meistererzählung. Und da steht die Kunstgeschichte ja nicht alleine. Das betrifft auch viele andere Disziplinen oder wissenschaftliche Zugänge. Aber ich denke, an der Architektur kann man das eigentlich relativ schnell auch wieder auflösen, wenn man das eben als so einen Prozess darstellt. Und mir ist einfach wichtig, ja, Leistungen von mehr als einer Person in diesem Kontext auch egalitär sichtbar zu machen. Und das versucht eben auch das Forschungsprojekt eigentlich. Also genau eben nicht nur auf die Architektin zu schauen und dann quasi den großen Architekt mit der großen Architektin zu ersetzen, sondern eben zu sagen, es ist ein kollektives Unterfangen. Welche auch Zufälle haben da eine Rolle gespielt und somit einfach diese Akteurinnenschaft zu erweitern und damit auch zugänglich zu machen für größere Teile der Gesellschaft, zu sagen, Architektur ist nicht nur etwas, das Fachpersonen exklusiv entscheiden können, sondern das Deutungsrecht auch darüber haben, sondern es ist immer ein Aushandlungsprozess. Und wie können wir das quasi auch in der Forschung sichtbar machen? Also wie können wir eigentlich auch andere Architekturgeschichten schreiben?
Das wäre jetzt schon fast ein Schlusswort, aber ich habe noch 2-3 Fragen zu deinen Hobbys, bevor wir zum Abschluss kommen. Und zwar hast du während deines Studiums in Hamburg, war dein beliebtestes Hobby mit dem Velo nachts durch Hamburg fahren. Mhm. Wieso?
Hamburg ist eine fantastische Stadt zum Fahrradfahren, aber auch tagsüber stark Auto befahren. Und nachts ist wenig los auf den Straßen und es hat riesige Alleen, die man fantastisch mit dem Fahrrad erkunden kann. Auch architektonisch ist Hamburg einfach eine sehr imposante Stadt, gerade auch sozusagen mit den Kontoren und Speichern und fantastischer Backsteinarchitektur und eben auch dem Zusammenspiel zwischen Stadt und Wasser. Und vom Fahrrad aus nachts ist es gut beleuchtet, ruhig und man hat eigentlich, die ganze Stadt liegt einem zu Füßen und das habe ich sehr genossen.
Ein Hobby, das du auch schon seit Jugend hast, sind Edelsteine. Wieso faszinieren dich Edelsteine?
Ich glaube, die Vielfalt dieser, also Halbedelsteine und deren Form, und ich liebe das einfach so, Edelsteine in der Hand zu halten. Ich finde, das sind auch so gute Begleiter im Hosensack oder so. Und ich glaube, mich hat auch diese mythische Zuschreibungen oder Zuschreiben von gewissen Eigenschaften fand ich einfach total faszinierend. Und ja, irgendwie hatte ich da eine Beziehung dazu und noch heute ist das was. Also ich habe es lange Zeit jetzt so ein bisschen ausgeblendet und so in den letzten Jahren ist es eigentlich wieder mir zurückgekommen, dass ich dachte, waren eigentlich schon immer gute BegleiterInnen so in meinem Leben und Dinge, die mir auch auf einer ästhetischen Ebene Freude bereiten. Und warum nicht mehr davon?
Hast du einen Lieblingsedelstein?
Malachit. Das ist ein grüner Stein, der eigentlich wie so eine Holzmaserung hat. Also, du siehst ihn hier.
Ich sehe, ja. Er ist eher dunkelgrün, kann er auch heller sein?
Nee, er ist eigentlich immer in diesem sehr satten Dunkelgrün.
Und hat er auch eine Bedeutung?
Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, was es ist, aber es ist der, an dem ich mich sozusagen am meisten, hingezogen fühle.
Also du schaust dir nicht die Bedeutung des Steins an, sondern eher die Struktur, die Ästhetik.
Mittlerweile. Also ich muss jetzt nochmal nachschauen. Es gab sicherlich mal einen Moment, wo mich das mehr beschäftigt hat. Aber mittlerweile ist es mehr auf so einer ästhetisch-emotionalen Ebene, dass ich sage, passt der oder passt der nicht? Und dann weiß ich es.
Ja. Du hast ja auch eine Goldschmiede-Ausbildung gemacht. Ist das eher von der Kunsthistorikerin-Seite gekommen oder von der Edelstein?
Ich glaube, mehr aus der Edelstein und auch so aus der Bastlerin, die ich in meiner Kindheit und Jugend war. Also wo ich schon merke, ich mache auch gerne was mit meiner Hand und gerade mit meinen Händen und wenn es so filigran ist und ja, Schmuck ist was mich sehr fasziniert und ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert und mal schauen, wohin es da jetzt noch weitergeht.
Zum Abschluss kommen wir jetzt auf die zentrale Frage dieses Podcasts zurück. Was bringt die Geschlechterforschung der Gesellschaft? Du erforscht Frauen in der Architekturgeschichte. Nochmal auf den Punkt gebracht, was bringt deine Forschung der Gesellschaft für einen Mehrwert?
Also, ich würde hoffen, dass es quasi neue Erkenntnisse gibt darüber, wie die gebaute Umwelt historisch entstanden ist und wer daran beteiligt war. Also in dem Sinn, man würde jetzt sagen, in der Forschung sozusagen marginalisierte Positionen, also Personen, die bislang wenig berücksichtigt wurden für die Architekturgeschichte, ihnen sozusagen einen Platz in der Geschichte zu geben, sie sichtbar zu machen für die Geschichte und auch zu zeigen, dass man Architekturgeschichte auf mehr als eine Art und Weise erzählen kann. Und eben auch in dem Sinn historische Identifikationsmomente schaffen, zu zeigen, wo wurden Personen oder Perspektiven ausgeschlossen, wo wurden sie berücksichtigt, im besten Fall das auch anschließen an heutige Fragen, also aktuelle Stadtplanung, aktuelle Umbauprojekte, für wen sind die eigentlich gedacht, wer profitiert, wer darf mitreden, also sozusagen die Architekturgeschichte nicht sozusagen bei Entwurf und Fertigstellung des Gebäudes abzuschneiden, sondern das quasi eigentlich auch in diesen Lebenszyklus oder wirklich in so ein, also als prozesshafte Analyse eigentlich zu verstehen und in dem Sinn, mehr Frauen in der Geschichte.
Laura Hinterlang, ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Forschung, deine Biografie und alles Gute.
Danke, Monika.
Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Theaterwissenschaft mit Fokus auf Tanz und Performance. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Tschüss und bis bald.
Geschlechter, Differenzen.